Ja, vielen Dank für alle, die für uns gebetet haben, während wir in Siegen waren, Pastorenkonferenz. Ihr habt schön gehört, wir sind fett gesegnet worden und ermutigt worden, gestärkt worden. Das ist schon wirklich sehr speziell. Ich weiß nicht, für alle die, die irgendwie mal Kontakt mit anderen Kirchen und Gemeindebewegungen hatten. Ich weiß nicht, es gibt sicherlich auch Gemeindebewegungen, wo das vielleicht auch so ist, wo man das auch so erleben kann, aber ich habe auch anderes erlebt. Wenn dann irgendwelche überregionale Pastorenkonferenzen oder sonst irgendwie sind. Das ist so krass, wir kommen da zusammen als Brüder und können in großer und kleiner Runde, im persönlichen Gespräch, ganz offen, Fragen, die uns bewegen, stellen, miteinander uns austauschen, ermutigen, können persönliche, sehr persönliche Anliegen, Dinge, die uns auf der Seele liegen, miteinander teilen, füreinander beten. Jesus ist einfach in der Mitte und schenkt uns so eine wunderbare brüderliche Gemeinschaft. Obwohl wir uns wenig kennen oder selten sehen, das ist wirklich sehr, sehr bewegend gewesen, auch wieder jetzt dieses Jahr. Und auch Gottes Geist, wie er spricht in unsere Herzen hinein, wie er real wirkt, das ist schon wirklich sehr, sehr besonders. Und ich bringe euch Grüße mit von allen möglichen Brüdern, David Gusick und alle Brüder, die wir so kennen, die ihr auch vielleicht so kennt. Ted lässt grüßen aus Woodsville und Craig und wie sie alle heißen hier, unsere ganzen Chris und Kurt und Rolf natürlich aus Lippstadt und Wolfgang Jung aus Neunkirchen. Und ich könnte euch alle jetzt große Storys von allen möglichen Leuten erzählen. Aber es ist echt schön, verbunden zu sein miteinander und füreinander zu beten, auch zu wissen, oder ihr könnt es auch wissen, dass Geschwister auch für uns beten. Ah, hier. Und das ist einfach eine tolle Sache, dass wir verbunden sind miteinander. Ja, also herzliche Grüße und vielen Dank für euer Gebet. Wir gehen in Hosea hinein, Hosea 12. Und ich war ja weggefahren nach Indien und habe meinen Brüdern die schlimmen Stellen überlassen und habe dann Kapitel 11 für mich aufgespart. Aber es ist derselbe Gott. Es ist sein Wort. Egal, ob es hart rüberkommt oder ob er seine Liebe uns offenbart, sein Wesen, das barmherzig ist, seine Barmherzigkeit, die über seinen Zorn triumphiert. So arbeitet er und wirkt er an uns. Und wir haben gesehen, es ist ein Vater, der mit seinen Kindern ringt. Und es ist das Volk Israel, was er erwählt hat. Mit diesem Volk ringt er. Es ist nicht, er spricht hier nicht als Prophet mit den Heiden. Er lässt den Propheten nicht, richtet dem Propheten nicht Worte für ungläubige, schlimme Sünder aus, sondern er richtet sein Wort aus seinem erwählten Volk. Und das ist unheimlich wichtig zu sehen in dem Zusammenhang. Wisst ihr, wir kommen hierher zusammen und manchmal hören wir ja uns so manches harte Wort an von Gott, aber wir müssen uns klar sein, das ist ein Privileg, dass wir hierher kommen können, dass wir Gott kennenlernen dürfen, dass Gott zu uns spricht. So viele Menschen laufen da draußen rum. Gott möchte auch mit ihnen sprechen, aber ihre Ohren sind taub. Sie hören nichts. Wir haben die große Gnade, dass Gott zu uns spricht, mit uns spricht. Warum? Weil er uns erwählt hat, weil er uns liebt und weil er mit uns was vorhat. Er möchte uns segnen, er möchte uns Gutes tun und er möchte uns gebrauchen in dieser Welt. Lass uns doch einfach mal, in der Anbetung wurde mir das nochmal so klar, lass uns das doch mal lesen in 1. Mose 12. Und da lesen wir, was die Erwählung Gottes ist. Und es ist eigentlich genau dasselbe, wozu Jesus uns berufen hat, als seine Kinder, als seine Nachfolger. Es ist die Berufung Abrahams, die Erwählung Abrahams, wird uns hier geschildert. Das ist sozusagen die Grundlage, auf dem das Volk Israel besteht. Das ist das, worauf sich diese ganzen prophetischen Aussagen immer wieder beziehen, ist die Berufung und Erwählung Abrahams und seiner Nachkommen. Und was steht da? In 1. Mose 12 steht, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Das hat Gott doch gesagt, jetzt auch nochmal im Gebet ist uns das klar geworden. Er hat uns berufen aus dem Reich dieser Finsternis hinaus und hinein in sein Reich. Wir sind nicht mehr Bürger dieser Welt, sondern wir sind Bürger des Himmels. Das ist die Berufung Abrahams. Du sollst nicht mehr ein Teil von diesen Leuten sein hier in dieser Welt. Du bist zwar in der Welt, aber du bist nicht von dieser Welt. Abraham, geh in dieses Land, was ich dir zeigen werde. Lebst du in diesem Land, was Gott dir zeigen will? Oder sitzt du wie Abraham und er hat lange gebraucht, bis er losgegangen ist. Er hat diese Berufung gehabt schon. Schon in Ur, in Chaldea hat er diese Berufung gehabt. Und er hat lange Zeit nicht reagiert. Er hat lange Zeit nicht diesen Schritt gemacht. Er ist erst mit seinem Vater weitergezogen nach Haran und ist erst mal dort geblieben. Und irgendwann ist er dann diesen Schritt gegangen und ist losgezogen in das Land, was Gott ihm dann gezeigt hat. Weißt du, wir haben auch diese Berufung. Geh in das Land. Geh in das Land, das Gott dir zeigt. Verlass diese Welt. Nicht im Sinne davon, dass wir jetzt alle irgendwie in so ein Kloster gehen oder was weiß ich, sondern in deinem Herzen. Lass das hinter dir. Die Bindung, und Bindung im Sinne von, dass wir gekettet sind, dass wir nicht frei sind. Nicht frei sind, das zu tun und das zu sein, wozu Gott uns beruft. Kinder Gottes in dieser Welt, Licht in dieser Welt. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Hier ist ein Auftrag, ein klarer Auftrag. Das sollst du tun. Du sollst nicht, was wir gebetet haben, nicht dein eigenes Reich bauen. Sollst nicht mitbauen an dem Reich dieser Welt, sondern du sollst mitbauen am Reich Gottes. Das ist dein Zuhause. Das ist dein Land, was ich dir zeigen will. Und jetzt kommen diese großartigen Verheißungen. Wisst ihr, Erwählung besteht hauptsächlich aus Verheißungen, aus Zusagen Gottes. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Wisst ihr, ich betone das mal anders. Ich sage, und ich will dich zu einer großen Nation machen. Nicht du wirst eine große Nation werden oder du sollst dich zu einer großen Nation machen. Ich will es tun. Ich mache das für dich. Du brauchst dich darum nicht zu kümmern. Du kannst einfach darauf vertrauen, dass ich es mache. Das ist meine Zusage an dich. Und ich will dich segnen. Du musst dir nicht Segen erarbeiten. Du musst dir nicht irgendwie dich versuchen, möglichst selbst zu segnen, dir Segnungen zu erreichen in irgendeiner Form. Ich will dich segnen. Du guckst zurück in dein Leben und denkst, wow, Gott hat mich so gesegnet. Ich habe das nicht verdient, aber er hat mich so gesegnet. Ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Nicht du wirst deinen Namen groß machen. Es war so cool, einer unserer Brüder hier, ne, Henning aus Wilhelmshaven, hat gerade ein paar Jahre in der Gemeinde dort angefangen, macht einen tollen Dienst, er will uns hier irgendwann mal demnächst besuchen kommen, dann lernt ihr ihn auch mal kennen. Und sie haben letztes Jahr im Sommer eine Evangelisation gemacht, so wie wir. Ne, er macht im Grunde eine Zeltmachermission. Er arbeitet nebenbei als Designer und macht so Postkarten und all so ein Kram. Und hat dann natürlich auch total viele schöne, tolle Flyer entworfen und so. Ne, 3000 Einladungen und so, ne. Aber es sind nur so eine Handvoll Leute aufgeschlagen bei den Veranstaltungen. Ne? Aber es kommen mehr und mehr Leute dort in die Gemeinde. Wisst ihr wie? Einfach, dass die wenigen paar Geschwister, die da sind, ihren Auftrag wahrnehmen, Salz und Licht in dieser Welt zu sein, Leute einladen, sich um Leute kümmern, für Leute beten. Und so kommen immer mehr Leute da in die Gemeinde rein. Ohne Publicity. Das ist so toll. Er hat echt da, ist in seiner Wohnung, er betet für seine Nachbarschaft. Gegenüber ist eine Frau, wohnt eine Frau. Irgendwie hat er sie auf dem Herzen, hat schon länger für sie gebetet. Dann hat er so einen Osterbrunch gemacht, hat die Nachbarn eingeladen zum Osterfrühstück, Osterbrunch. Und hat da, eine kleine Andacht gemacht und dann einfach mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Und diese Frau hat zu ihm gesagt, wow, ja, wenn ihr Sonntagsgottesdienst anfangt, dann komme ich. Und es ist so eine katholische Schwester, die irgendwo, aber ja, eigentlich nicht so richtig festgewurzelt im Glauben gewesen ist und so. Und die ist dann gekommen. Als sie den Sonntagsgottesdienst jetzt angefangen haben, ist sie gekommen. Und es ist krass. Ist das die auch diese Sozialarbeiterin war? Sie war Sozialarbeiterin und sie hat total viele Kontakte zu Leuten in der Stadt. Und jetzt fängt sie an, ne, die Leute, diese Kontakte sozusagen wieder aufleben zu lassen, Leute einzuladen. Sie ist, glaube ich, schon Rentnerin und so, ne, und geht aber auf die Leute zu, die sie alle kennt, ne, und lädt sie ein zum Gottesdienst und bringt ihnen das Evangelium. Das ist total krass. So eine alte Lady, die brennt für Jesus. Ich will deinen Namen groß machen. Du musst dich nicht selbst deinen Namen groß machen. Ich mach das schon. Und du, und jetzt kommt's. Was ist deine Berufung? Du sollst ein Segen sein. Das ist deine Berufung. Du sollst ein Segen sein. Abraham, das ist deine Berufung. Dirk, das ist deine Berufung. Ralf, das ist deine Berufung. Stefan, deine Berufung. Simon, Micha und auch alle Frauen natürlich, die hier sitzen. Du sollst ein Segen sein, das ist deine Berufung. Abraham, du sollst ein Segen sein. Und nicht nur Abraham, sondern das Volk Israel. Ich habe euch berufen, ein Segen zu sein. In dieser Welt. So viele Leute, die da draußen rumlaufen und nach Segen suchen, aber keinen Segen finden in dieser Welt. Du hast ihn. Und du sollst es sein für andere. Du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Ich schütze dich. Ich bin um dich. Du brauchst nicht die zu verfluchen, die dich verfluchen. Du darfst schon segnen, die dich segnen auch. Aber wisst ihr, wir brauchen nicht selbst die Gruppen sozusagen auszuloten, mit denen wir zusammen sein wollen und mit denen, die wir nicht zusammen sein wollen. Sondern Gott kümmert sich darum, er schützt dich, er bewahrt dich. Und dann sagt er hier, deine Berufung ist, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Was hat Jesus gesagt? Mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir haben denselben Ruf, wir haben dieselbe Berufung wie Abraham, wie uns auch das Neue Testament sagt, dass wir im Glauben Abrahams Kinder sind. Insofern sind wir genauso erwählt wie Abraham, ein Segen zu sein in dieser Welt. Durch uns sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Weil Gott uns erwählt hat, weil er etwas vorhat mit uns. Deswegen ist es ihm nicht egal, wie wir so laufen, wie wir so in dieser Welt leben. Er liebt uns, wir sind seine Kinder. Aber er hat auch was mit uns vor. Wir sollen in dieser Welt ihn widerspiegeln als seine Kinder. Wir sollen ihn repräsentieren. Und das gilt schon für das Volk Israel. Deswegen arbeitet er an diesem Volk. Das sind meine Kinder. Und sie sollen mich repräsentieren in dieser Welt. Sie sollen ein Licht sein. Sie sollen ein Segen sein. Gut, Hosea Kapitel 12. Jetzt kommen wir wieder eher in solche Gewässer, wo es um Ermahnung und Zurechtweisung geht. Wo Gott Licht macht, mal das Licht anknipst. Ja? Was weiß ich, wenn es dunkel ist, dann sieht man nicht, was alles so läuft im Zimmer. Kommst du rein, machst das Licht an, wusch, plötzlich ist alles zu sehen. Das ist manchmal unangenehm. Das möchte man manchmal nicht. Und dann schockt einen das. Dann, wenn das Licht dann so krass angeht, dann hat man erstmal so. Oh. Aber das Licht ist gut. Alles, was ins Licht kommt, kann gereinigt werden und wieder Licht werden. Mit Lüge hat Ephraim mich umringt, mit Betrug das Haus Israel. Und Juda ist immer noch schwankend gegenüber Gott und gegenüber dem Heiligen, der treu ist. Ephraim weidet Wind und jagt dem Ostwind nach den ganzen Tag. Es mehrt Lüge und Gewalttat. Einen Bund schließen sie mit Assur und Öl wird nach Ägypten gebracht. Auch mit Juda führt der Herr einen Rechtsstreit. Soweit erstmal. Mich haben diese Verse eigentlich sehr stark angesprochen. Und zwar insbesondere hier der zweite Teil vom ersten Vers. Juda ist immer noch schwankend gegenüber Gott und gegenüber dem Heiligen, der treu ist. Er schwankt nicht. Er ist treu. Seine Treue haben wir in Kapitel 11 gesehen. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Er hält fest. Er hält fest an dir, egal wie es aussieht in deinem Leben. Er ringt darum, er zieht dich mit Seilen der Liebe. Er will dich dabei haben. Er ist treu, der Heilige. Aber wir als sein Volk sind schwankend. Wir schwanken. Ja, das die Botschaft letzte Woche, das ist ja bewegend zu sehen, die Liebe und Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Wow, das ist ja cool. Da freue ich mich dran. Wow, das tut mir so gut. Aber wenn es dann darum geht, wirklich mit diesem Gott zu gehen, wirklich das anzunehmen, was er mir gegeben hat, und all das loszulassen, was er mir nicht gegeben hat, dann werde ich schwanken. Dann denke ich, naja, weiß nicht so recht. Im Neuen Testament wird uns auch davon erzählt, wie Menschen vom Wind hin und her geweht werden. Und ich denke, das ist eine unheimlich wichtige Sache, dass wir uns das klar machen, was uns schwankend macht. Warum wir schwankend werden. Warum wir anfangen zu leben, wie der Prediger uns es sagt, dass wir nach Wind haschen. Dass wir anfangen, in dieser Welt nach dem zu suchen, was uns Gott verheißen hat, was wir bei Abraham gesehen haben. Er hat uns verheißen, all das zu geben, was wir brauchen. Er hat uns verheißen, dass wir in ihm die ganze Fülle haben. Wir sollen nur darauf achten, darauf brennen, das zu tun, wozu wir erwählt sind. Ein Segen zu sein in dieser Welt. Jesus sagt es auf seine Weise. Er sagte, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wird euch all das andere, was ihr so braucht, wonach ihr so trachtet und die Menschen draußen so trachten, ein Ehepartner, guten Job, Haus, was weiß ich. Letztendlich suchen wir Erfüllung. Dass unsere Leere hier gefüllt wird. Und wir suchen es in den Dingen und wir packen uns voll mit diesen Dingen. Und wir verpassen das Wesentliche. Wisst ihr, Geschwister, Leute gehen in dieser Welt, heute, an diesem Tag, gehen, die haben eigentlich nichts. Bettelarm. Du würdest sagen, ich würde nie mit dem tauschen wollen. Die sind so viel reicher als du und ich. Weil sie diese Fülle in Jesus haben. Und sie leben das aus, Salz und Licht der Welt zu sein und haben ihre Freude daran. Das haben wir echt toll gesehen, auch in Indien bei unseren Geschwistern. Und wir suchen und suchen und fangen immer wieder an zu schwanken und lassen uns verführen, unser Glück, unsere Erfüllung in dieser Welt zu suchen, in den Dingen dieser Welt. Wenn ich nur endlich eine Arbeitsstelle habe. Wenn ich nur endlich einen Ehepartner habe. Dann geht es mir gut. Wenn ich nur endlich dies habe, wenn ich nur endlich das habe, dann geht es mir gut. Und so sind wir verstrickt in diesem Hinterherhecheln, den Dingen hinterherhecheln, diesen vergänglichen Dingen, Geschwister, die am Ende nicht bleiben und verpassen das, was Gott uns eigentlich geben will, den Segen, den Gott uns geben will, wir verpassen ihn. Immer noch schwankend gegenüber Gott. Wir vertrauen ihm nicht, das ist das entscheidende Problem. Wir vertrauen dieser Zusage Gottes nicht. Wir denken, wir müssen es irgendwie auf andere Weise irgendwie hinkriegen. Gott ist ja ganz nett und er verspricht mir ja nette Sachen, aber so richtig drauf trauen kann ich nicht. Was sind das hier für Dinge, die uns schwanken machen? Das Neue Testament sagt uns zwei Dinge. Das ist einmal zu finden im Epheserbrief, Kapitel 4. Ich lese erstmal nur Vers 14. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Das ist das eine, was uns schwankend macht gegenüber Gott. Lehren, die in dieser Welt umherfleuchen, die auch in den Gemeinden, in unseren Gemeinden umhergeistern, alle möglichen Lehren, die es so gibt, die uns hin und her werfen, die uns umhertreiben, die uns schwanken machen gegenüber der Verheißung Gottes. Und was sagt Paulus hier? Und jetzt lese ich mal den ganzen Zusammenhang. Er sagt uns, wir sollen nicht mehr umherschweifen und umherwanken, umhergetrieben werden von jedem Wind, der so ankommt, sondern wir sollen feststehen. Wenn da so ein Wind kommt, dann stelle ich mich dagegen. Ich lasse mich nicht von dem Wind treiben. An der Nordsee gibt es ja immer so schönen Wind, ne? Ah, es gibt nichts Herrlicheres, als wenn du dann so, ne, an die Nordsee rangehst und du gehst auf dem Weg Richtung Meer, ne? Und dann kommt dir so der Wind voll entgegengebrettert. Ne? So, und dann ist das so heftig, dass du, wenn du dann hochspringst, dann hebst du richtig ab und dann segelst du so richtig so ein bisschen. Na, und dich voll gegen den Wind stellen und gegen den Wind. Oh. Wenn man gut angezogen ist, dann macht das Spaß. Wenn man zu kalt angezogen ist, dann friert man sehr schnell durch. Gegen den Wind, gegen den Strom. Wie kriegen wir diese Kraft? Wie werden wir mündig? Paulus sagt in Vers 11, und Gott hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Okay, das ist ein langer, langer Satz und sehr viele Gedanken, die da drin stecken. Erstmal sagt Gott uns hier, er hat Brüder befähigt dazu, einen Dienst zu tun, nämlich die Heiligen auszurüsten. Ja, das ist wie, na, Paulus sagt ja im Epheserbrief später auch, dass wir in einem Kampf stehen, der nicht gegen Fleisch und Blut ist. Dafür brauchen wir eine Waffenrüstung. Und hier sagt er, wir sind ausgerüstet, wir werden ausgerüstet von Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Wie man das jetzt im Genauen auslegt, will ich nicht zu sehr darauf eingehen, will nur deutlich machen, eine Möglichkeit, wie man das hier deuten kann, ist, uns wird auch gesagt, die Gemeinde blieb beständig in der Lehre der Apostel. Das ist die Grundlage, die Gott gegeben hat durch seinen Heiligen Geist. Die Lehre Jesu, die Lehre des Geistes Jesu, die Apostel niedergeschrieben haben, damit wir davon lernen können und fest werden können, ausgerüstet zu jedem guten Werk, hat Paulus auch an Timotheus geschrieben. Propheten. Im Alten Testament haben wir viele Propheten, die diesen Dienst auch schon getan haben. Altes und Neues Testament gehört zusammen. Wir haben Evangelisten, die uns das Evangelium gebracht haben, die uns das erste Mal von Jesus erzählt haben, durch die wir gläubig geworden sind. Wir haben Hirten, das sind Pastoren und Lehrer in der Gemeinde. Das, was ich am Anfang gesagt habe, Matthäus 28. Mache zu Jüngern alle Nationen, tauft sie und lehret sie zu halten. Das ist ein Prozess, in dem wir stehen, in dem wir alle stehen. Was macht uns fest gegen jeden Wind der Lehre? Es macht uns fest, wenn wir darin bleiben, wie es in der Urgemeinde uns gesagt wird. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Wurden ausgerüstet für das Werk des Dienstes. Wir müssen uns ausrüsten lassen für das Werk des Dienstes. Und was ist das zuallererst? Die Erbauung des Leibes Christi. Du bist berufen dazu, den Leib Christi mit aufzuerbauen. Das tust du auf unterschiedliche Weise. Vielleicht hast du einen Dienst, der stärker nach innen ist, aber wir alle haben auch einen Dienst, der nach außen geht. Den Leib Christi zu erbauen heißt auch, neue dazuzufügen. Gehört auch dazu. Aber wichtig ist, dass wir auch diesen Blick immer haben. Selbst da, wo du vielleicht sogar hauptsächlich deinen Dienst nach außen hin hast, gilt es immer auch, einander zu ermutigen, aufzuerbauen, zu stärken. Der Leib Christi soll erbaut werden. Das Licht, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, und dann sagt er ja auch zu den Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Da sagt er auf der einen Seite, weil Jesus in mir lebt, bin ich auch Licht in dieser Welt. Aber er hat auch immer gesagt, der Leib Christi, der soll Licht in dieser Welt sein. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch liebt untereinander. Deswegen soll der Leib Christi auferbaut werden, weil er gemeinsam, diese kleinen Lichtlein zusammen, hell leuchten. Unsere kleinen Lichtlein hier, die wir hier zusammen sitzen, wenn wir gemeinsam leuchten in dieser Stadt, dann geben wir hier ein großes Leuchtfeuer ab. Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Darum geht es, dass wir alle zusammen, gemeinsam hinkommen in eine geistliche Einheit des Glaubens, was heißt das? Des Vertrauens Gott gegenüber, seiner Zusage gegenüber und ein gemeinsames Vertrauen, dass der Auftrag, den er uns gegeben hat, die Erwählung, dass die für uns ist. Darin sollen wir fest werden. Und wenn wir gemeinsam, wenn wir zusammenkommen, das, wie gesagt, das Erlebnis jetzt die Tage, wo wir da in Siegen waren, einfach zu sehen, als Brüder da zusammenzukommen und zu sehen, ja, wir haben gemeinsam diesen Auftrag, wir stärken uns gegenseitig darin, diesen Auftrag auszuführen, wir erinnern uns gegenseitig daran, was Gott uns verheißen hat, wir bekennen das, was er Gutes in unserem Leben getan hat, wir ermutigen uns dadurch, dass wir Zeugnis geben, all diese Dinge, das gehört, das ist auch hier Teil unseres Lebens zusammen. Und das liebe ich auch so, wenn wir das tun, wenn wir darin leben hier als Gemeinde. Das ist so stärkend, so auferbauend, so ermutigend. Und wenn du empfindest, dass dir das fehlt, komm mehr in die Gemeinde rein. Lass dich mehr ermutigen, stärken, auferbauen. Und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, auch diese Liebe zu Jesus, wisst ihr, dass das brennt, dass wir Jesus kennen, dass wir ihn erkennen, dass wir uns an ihm erfreuen gemeinsam. Und das führt uns zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Nicht nur, dass du persönlich reifst und reif wirst in Christus, dass du so stark wirst, weißt du, so ein kleiner Pups wie meine Susanne, wenn die da in diesem starken Nordseewind, ne, die wird umgepustet. Ne? Die muss ich dann tragen. Aber sie soll heranwachsen, sodass sie selber dagegen stehen kann, gegen diesen Wind. Dagegen angehen kann. Aber auch wir als Gemeinde sollen heranwachsen und daran fest werden. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Das bezieht sich auch auf das, was wir schon am Anfang lesen. Und der Teufel, der bleibt sich gleich. Der macht es immer wieder auf die gleiche Weise. Und deswegen ist auch in Hosea von Lüge die Rede. Wodurch kommt denn diese schwankende Seele zustande? Dadurch, dass in dieser Welt Lüge umhergeistert. Diese Lüge sagt, Gott meint es gar nicht gut mit dir. Gott reicht nicht aus. Du musst sehen, dass du selber klarkommst. Und es gibt richtig coole Dinge in dieser Welt, die Gott dir vorenthält. Und deswegen mach dich auf. Und lass Gott doch einfach beiseite und geh einfach diesen Weg. Die Schlange hat gesagt, naja, das hat Gott gesagt. Gott will nur nicht, dass ihr, dass euch die Augen aufgehen und dass ihr so werdet wie er. Das will er nur nicht. Der ist neidisch. Das sind alles Lügen. Und die schwankende Seele, wisst ihr, unsere schwankende Seele, die hin und her schwankt zwischen Welt und Reich Gottes, die schwankt deswegen, weil wir immer wieder der Lüge glauben und Gott misstrauen. Und wisst ihr was? Römer 14 sagt uns, haben wir jetzt auf der Pastorenkonferenz nochmal gehört, das Wort? Römer 14, 23. Steht am Ende des Verses, alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Das ist der Urgrund der Sünde Adams und Evas. Das ist auch der Urgrund deiner Sünde und meiner Sünde. Dass wir Gott nicht vertrauen, dass wir ihm nicht glauben, sondern dass wir einer Lüge glauben. Was macht dich fest darin, nicht der Lüge zu glauben, dass du tief gegründet bist im Wort Gottes, in der Verheißung Gottes und dass du das, worin du gestärkt und auferbaut worden bist persönlich, das auslebst und darin auch deine Brüder und Schwestern stärkst und dadurch eine feste Gemeinschaft entsteht, wie wir sie in der Urgemeinde sehen. Beständig in der Lehre der Apostel, beständig in der Gemeinschaft, beständig im Brotbrechen, beständig im Gebet. Nicht nachlassen. Und darin dann wachsen und mündig werden. Okay, und das andere, Jakobus 1, wird uns auch beschrieben, dass wir hin und her schwanken. Und wie wir fest werden. Jakobus 1, Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Du hast Mangel? Kein Problem. Gott kennt dich doch. Er weiß, dass du ein kleines, süßes Geschöpf bist, was auch gefallen ist, was Weisheit braucht in dieser Welt, die eben voll von Lüge ist. Ich brauche Weisheit, um zu unterscheiden, was ist denn hier der Wille Gottes? Was ist denn hier nun wirklich wahr? Ich brauche Weisheit von Gott. Ich brauche Weisheit und wenn ich Weisheit brauche, dann soll ich mich einfach an Gott wenden. Er ist mein Vater, er will mir Weisheit geben. Sagt uns das Wort hier. Glaubst du das? Hast du das erfahren? Ich habe das so erlebt, dass Gott das tut. Deswegen will ich mehr und mehr mutig sein, Gott zu bitten. Und du kannst auch mutig sein, Gott zu bitten. Er macht dir keinen Vorwurf, dass du schon wieder ankommst und schon wieder fragst. Er ist nicht genervt, wie ich vielleicht manchmal genervt bin von meinen Kindern, die irgendwie ankommen und sagen, oh, Papa, ich bin das und das und das. Ah, nee. Nicht schon wieder. Gott macht keine Vorwürfe. Sie wird ihm gegeben werden. Das ist die Zusage. Du kannst dich auf diese Zusage stützen. Du kannst in deinem Gebet Gott sogar daran erinnern. Das darfst du. Gott, ich habe in deinem Wort gelesen. Du hast gesagt, dass wenn ich Weisheit brauche, dass ich einfach bitten darf und dass ich dann, dass du mir keinen Vorwurf machst und dass du mir das dann gibst. Deswegen komme ich jetzt und bitte dich, dass du mir Weisheit gibst in dieser Frage, die mich beschäftigt oder in diese Sache. Bitte, gib mir Weisheit. Und er wird geben. Aber hier sagt uns Gott trotzdem nochmal eine Ermahnung hinterher. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Das gleiche Bild hier, hin und her getrieben. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Interessant ist das Wort wankelmütig, da steht im Griechischen das Wort dipsychos. Zwei Seelen. Ein zweiseliger Mensch. Zwei Seelen sind in meiner Brust. Es geht hier nicht um Schizophrene, sondern es geht darum, und Geschwister, das ist so, wir sind zwar nicht jetzt vom Krankheitsbild schizophren, aber wir sind eigentlich, wenn man unser Leben wirklich genau betrachtet, verhalten wir uns wie Schizophrene. Sonntags hier, so in der Gemeinde, montags so auf der Arbeit oder in der Familie. Zwei verschiedene Leben. Und Gott sagt, wunder dich nicht, wenn du nicht empfängst. Er sagt, das muss ein Ende haben, diese zweiselige Zustand. Das muss ein Ende haben. Es gibt die eine Seite in mir, die vertraut Gott, die liebt Gott, die weiß, er ist mein Vater, er kümmert sich um mich. Allen Segen empfange ich von ihm. Alles, was gut und vollkommen ist, sagt Jakobus, kommt vom Vater. Darin bin ich mir sicher. Und dann ist da die andere Seele, die der Lüge glaubt. Was Paulus auch das Fleisch nennt. Und was ist das hier? Wie komme ich in diesen Zustand, dass ich nicht mehr die Psychos bin? Psycho. Die Psycho. Wie komme ich dahin? Paulus sagt, ich kreuzige mein Fleisch. Ich töte es. Wenn du zwei Leben hast sozusagen und das eine wird gekillt, dann ist nur noch das eine Leben da. Das ist auch gemeint, wenn Jakobus dann kommt noch ein zweites Mal, dieses Wort, die Psychos kommt noch mal vor in Kapitel 4, Vers 8. Am Ende sagt er, oder Vers 8 sagt er, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände ihr Sünder und reinigt die Herzen ihr, die Psychos. Ihr Wankelmütigen. Reinigt die Herzen. Gereinigtes Herz, vom Fleisch gereinigt, von diesem Wesen in mir, was der Lüge Glauben schenkt. Ich will lernen, im Glauben zu wandeln, wirklich jeden Tag die Verheißung Gottes anzunehmen und darauf zu bauen, meinen Tag aufzubauen. Mich ihm zur Verfügung zu stellen, voll und ganz, seinen Zusagen, die er gegeben hat, vertrauen. Wie ein Kind zu bitten. Wisst ihr, und da stecken so viele Verheißungen. Es gibt ja so viele Verheißungen, wenn es um Gebet geht. Hat Jesus uns so großartige Verheißungen gegeben. Bittet, so wird euch gegeben. Lass uns nochmal Markus 11 aufschlagen. Und das sind so herausfordernde Worte hier in Kapitel 11, Vers 23. Und manchmal mag man sich das nicht reintun. Warum? Ich sage euch warum. Weil wir die Psychos sind, weil da und die zweite Seele so stark ist. Wenn wir aber unser Fleisch gekreuzigt haben, dann können wir wie die Kinder. Und was sagt Jesus? Werdet wie die Kinder, oder? Werdet wie die Kinder. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht das Reich Gottes reinkommen. Vers 22. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Vertrau Gott. So eine simple Botschaft. Ey, das Evangelium ist so simpel. Vertraue Gott. Du kannst ihm vertrauen. Er ist ein Papa. Und ich finde es sehr gut und wichtig, dass Jesus das hier sagt, in dem Zusammenhang auch, weil die folgenden Worte auch missverstanden worden sind und missverstanden werden. Es geht hier um das Vertrauen gegenüber Gott, unserem Vater. In Vers 23 steht dann, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Die Kraft des Glaubens. Spricht alle Welt von übrigens. In der Medizin wird das seit einigen Jahren heftig diskutiert und sehr stark bewegt. Und viele Ärzte sind auch auf diesem Trip. Ne? Die wissen genau, Glauben hilft einem Patienten. Es ist eigentlich ziemlich egal, woran er glaubt. Hauptsache, er glaubt an irgendwas. Und er setzt diesen Glauben ein, um heil zu werden. Und dann funktioniert das. Das ist so ein Stück weit diese Vorstellung, Glauben von einer Psychotechnik. Du kannst Glauben als Psychotechnik verwenden. Und teilweise, Geschwister, wird das auch in Gemeinden so gelehrt. Als ob Glauben einfach nur eine Psychotechnik ist. Wenn du in einer bestimmten Art und Weise das ähnelt dann sehr stark dem positiven Denken. Wenn du deine Gedanken so darauf ausrichtest, dann wird das. Du zwingst die Welt sozusagen in dein Denken, mit deinem Denken, so zu sein, wie du sie gerne hättest. Aber das ist es hier nicht, darum geht es hier nicht. Du sollst Glauben haben an Gott, Vertrauen in Gott. Na, alle Welt spricht vom Glauben. Glaub an dich. Glaub an dich. Du hast es in dir. Lass es raus. Nein, Jesus sagt, vertraue Gott. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, ihr redet mit Gott, eurem Vater, okay? Glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Du kannst vertrauen in dem, wie du betest. Und das, Geschwister, ich glaube, dass uns diese Worte uns erschüttern sollten. Prüfe dein eigenes Gebetsleben. Lebst du im Vertrauen gegenüber Gott, deinem Vater? Vertraust du ihm? Oder bist du eigentlich schwankend? Ist Gebet bei dir nur Ritual? Gott sehnt sich danach, nach dieser vollen Entschiedenheit, dass wir als Kinder Gottes leben, dass wir unserer Berufung, unserer Erwählung gemäß leben. Und dann will er uns beschenken, dann wirst du staunen, was du alles erlebst. Du wirst jeden Tag. Das glaube ich wirklich und ich erlebe das auch mehr und mehr. Und ich sehne mich danach nach mehr. Ich will das für mich mehr haben. Ich möchte da mehr drin leben. wirklich in meinen Tag hineinzugehen, Gott zu bitten, dass er wirkt, dass er handelt, dass er mich nimmt und gebraucht. Will konkret lernen zu beten für Dinge in meinem Leben und ihm voll vertrauen, dass er es tut. Und dann werde ich am Ende stehen und werde sagen, wow, Gott hat mich so beschenkt. Danke, Vater. Und dann werde ich nicht stolz und denke, wow, ich bin ja auch so ein krasser Beter, ne? Ich habe ja auch so fetten Glauben, ne? Nein. Selbst Glaube ist in dieser Form, wenn es darum geht, nicht dass der Glaube darin, dass Jesus mich erlöst hat, sondern der Glaube darin, dass ich dieses Vertrauen darin, dass Gott handeln wird, in bestimmter Weise, das Vertrauen in seine Verheißung, das ist auch ein Stück weit Gabe Gottes durch den Heiligen Geist. Selbst dafür kann ich beten. Und auf der anderen Seite ist es dieses Radikale mit dem Fleisch, mit seinem eigenen Fleisch radikal zu sein. Wenn du nicht radikal mit deinem Fleisch bist, dann wirst du keine Glaubenskraft entwickeln. Dann wirst du nicht stark werden und gegen den Wind angehen können. Wenn du deinem Fleisch immer noch Raum lässt, wirst du ein schlapper Heini sein, der vom Wind umgepustet wird. Wirst schwankend sein, wie Gott es hier sagt in Hosea. Und ich möchte das nicht, dass ihr weiter schwanken seid, sagt Gott. Ich möchte, dass ihr stark werdet, dass ihr mündig werdet. Dass ihr stehen bleibt und nicht euch umpusten lasst. Dafür müsst ihr euer Fleisch kreuzigen, das geht nicht anders. Und ihr dürft mir voll vertrauen. Ihr seht doch in mein Herz. Wir haben doch hineingeblickt in sein Herz, auch letztes Mal, letzte Woche. Wie können wir diesem Vater, der uns so sehr liebt, nicht vertrauen? Ist doch völlig bescheuert. Dann steht hier noch, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, eure Übertretung vergebe. Hier erinnert uns Jesus nur daran, im Gebet geht es niemals ohne Vergebung ab. Wir brauchen Gottes Gnade im Gebet. Durch Jesus Christus können wir überhaupt zum Thron der Gnade kommen, durch sein Blut. Wir brauchen seine Reinigung. Wir sind keine Heiligen von uns aus. Wir sind Geheiligte durch Jesus Christus. Und nur wenn wir diese Barmherzigkeit auch ausleben anderen gegenüber, können wir in so einer, in so einer wunderbaren Gemeinschaft mit Jesus sein, dass er uns zeigt, was auf seinem Herzen ist, und wir beten, was in unserem Herzen ist, und das kommt zusammen und das gibt einen großen, geilen Knall. Ja, lass uns beten. Ich hatte nur Nein gesagt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so gut bist und dass du so ermutigend bist, dass wir sehen können, du willst uns so reich beschenken. Du hast nur Gutes mit uns im Sinn. Ja, und da, wo wir ehrlich mit uns selber sind und sehen, wie oft wir versagen, wo wir vielleicht sogar entmutigt sind, da sagst du uns, mach dir keine Sorge, ich kann dich gebrauchen. Und ich will dich gebrauchen. Zum Segen will ich dich machen. In dieser Welt. Für viele. Jesus, du siehst, wie wir das eigentlich gar nicht glauben können. Wie unsere zweite Seele das nicht glauben kann und will. Herr, vergib du uns. Reinige du uns davon. Hilf du uns, unser Fleisch zu kreuzigen. Wir wollen lernen, Kinder zu werden. Und dir zu vertrauen von ganzem Herzen. Daran fest zu werden. Mach du uns fest durch dein Wort, durch die Lehre, Jesus, durch deinen Geist, durch die Auferbauung in der Gemeinde. Stärke uns dazu, dass wir dir vertrauen und uns in allem vom Vertrauen in deine Verheißung leiten lassen. Und so wandeln in deiner Wahrheit, in deinem Licht, Jesus, deinem Wort gemäß. in deinen Ordnungen. Danke, dass du die Schwere wegnehmen kannst, Jesus, und dass du das tust. Wir bitten dich darum. Die Schwere kommt aus unserem Fleisch, Herr. Wir wollen da frei von werden. Jesus, reinige du uns, hilf du uns. Wir wollen, Jesus, dir vertrauen. Denn du bist würdig, dass wir dir vertrauen, Herr. Amen.